Ein Mann setzt sich auf den leeren Stuhl direkt vor die Kamera. Er trägt die grauen Haare ordentlich zur Seite gekämmt, ein weißes Hemd, dunklen Anzug und eine große moderne Brille mit durchsichtigem Rahmen. Er wirkt nervös. Es scheint, als hätte er die Augen groß aufgerissen. Irgendwas wirkt seltsam an seiner Mimik.
Ich sitze hier vor Ihnen mit einer Maske. Ich möchte mich eigentlich nicht mehr verstecken. Ich verstecke mich auch nicht vor den Behörden. Aber ich habe in den letzten 18 Monaten eine Menge Menschen das Spiel verdorben.
Die Stimme des Mannes ist verfremdet. Es ist 2016, als er dem Journalisten Oliver Schröm und dem Medium Korrektiv ein Interview vor der Kamera gibt. So geschminkt, dass keiner ihn mehr erkennt. Dieser Mann, um den es in dieser Folge gehen soll, nennt sich in der Öffentlichkeit Benjamin Frei. Das ist nicht sein echter Name. Aber wir werden ihn in dieser Folge auch so nennen. Denn Frei ist ein Alias aus Schutz. Der Steueranwalt hat so tief in die Steuerkasse gegriffen wie kaum ein anderer. Gleichzeitig hat kaum jemand so sehr zur Aufklärung beigetragen. Er ist der wichtigste Kronzeuge in dem Cum-Ex-Skandal und hat mitgeholfen, das Cum-Ex-Mastermind Hanno Berger ins Gefängnis zu bringen. Jetzt wird gegen den Kronzeugen selbst Anklage erhoben. In dieser Folge erzählen uns Handelsblatt-Investigativreporter Volker Fotzmeier gemeinsam mit unserem Investigativchef Sönke Iversen, wie Frei das Cum-Ex-System in seiner Steuerkanzlei aufgebaut hat und damit fast eine halbe Milliarde an Steuern hinterzogen haben soll. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streit- und Kriminalfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Solveig Gode und damit herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge Handelsblatt Crime. Hallo ihr beiden.
Hallo Solveig.
Hallo Solveig.
So, wir stehen hier heute zusammen, weil jetzt im Cum-Ex-Fall mal wieder eine Wendung vollzogen wurde. Und zwar wird jetzt nämlich die Anklage gegen einen der wichtigsten Kronzeugen in den Cum-Ex-Prozessen erhoben. Volker, du hast das herausgefunden. Und zwar ist es jetzt quasi gerade druckfrisch, das Aktenzeichen, das jetzt eingelaufen ist. Erzähl doch mal, was hast du da herausgefunden?
Ja, das ist richtig. Und also das ist eine ganz besondere Anklage. Ne? Wir haben ja schon viele Anklagen gesehen und auch eine Reihe von Strafprozessen. Also ich glaube, allein die Staatsanwaltschaft Köln, ich habe eben nochmal nachgezählt, die hat jetzt ungefähr ein Dutzend Anklagen geschrieben. Und in Frankfurt gibt es ja auch Fälle und in München gibt es noch einen Fall. Also das läppert sich schon, aber dieser Fall ist ganz besonders. Und das ist halt, hat verschiedene Gründe. Einmal die Person des Angeklagten ist besonders interessant und außerdem die Summen, um die es hier geht, die sind auch exorbitant hoch. Das sind, glaube ich, die höchsten Summen, die je zur Anklage gekommen sind. Man muss natürlich dazu sagen, die Anklage ist jetzt von der Staatsanwaltschaft Köln eingereicht worden, aber die ist vom Gericht noch nicht zugelassen worden. Also es ist jetzt so ein Zwischenstadium. Das Landgericht Bonn prüft jetzt diese Anklage. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Monaten die dann auch zugelassen wird. Aber das ist halt immer noch ein juristischer Schritt, der jetzt doch gegangen werden muss.
Ja, du hast gerade schon gesagt, die Person, über die wir heute sprechen wollen, ist total interessant. Den müssen wir jetzt einmal vorstellen. Es geht um diesen wichtigsten Kronzeugen. Benjamin Frei nennt er sich selbst. Und wir müssen sagen, das ist ja ein Pseudonym, das er sich selbst gegeben hat, um anonym zu bleiben. Wir dürfen also seinen richtigen Namen hier nicht sagen. Sönke, was ist das für ein Typ?
Ja, schon ein sehr besonderer Typ, wie Volker richtig sagt. Und normalerweise, wenn du bei der Einführung hier sagst, Anklage gegen Kronzeugen, Kronzeuge verbindet ja der normale Hörer und ich auch erstmal mit was Positivem. Mhm. Also eine Anklage gegen Kronzeugen klingt erstmal komisch, aber es ist tatsächlich so, dieser Kronzeuge hat 10 Jahre lang so ungefähr an der Steuerhinterziehung Cum-Ex mitgearbeitet, mitgemacht, war einer der wichtigsten Drahtzieher, das sagt er selbst. Das macht es auch so besonders interessant. Wir haben hier, also jetzt, ja, es stimmt, die Anklage ist noch nicht zugelassen. Der Kronzeuge selbst, also der Angeklagte, ist aber vollgeständig. Also ohne ihn gäbe es ganz viele von diesen Anklagen gar nicht.
und wahrscheinlich auch nicht die Anklage gegen ihn selbst. Also jedenfalls nicht in dieser Geschwindigkeit und mit diesem Detailreichtum. Der Herr Frey, so wie er sich selbst nennt, war halt ein besonders guter Anwalt und hat als Partner von Hanno Berger, den wir hier ja schon weit und umfangreich vorgestellt haben.
Der als Mastermind der Cum-Ex-Geschäfte gilt?
Genau, Hanno Berger ist ja Mr. Cum-Ex, Spiritus Rector wurde ja schon genannt von Staatsanwälten. Und dieser Herr Frey war sein Partner, gleich, also man könnte sagen Juniorpartner, weil er 20 Jahre jünger ist. Andererseits gleichberechtigt nachdem er zwar, also er ist als Junior in sein Team gekommen, vor einer ganzen Weile, 2001 glaube ich war das. Aber dann haben die beiden sich näher kennengelernt, näher schätzen gelernt und haben irgendwann sich selbstständig gemacht. Das können wir nachher noch im Detail sagen. Und hat also Seite an Seite mit Hanno Berger den deutschen Staat ausgenommen, die deutschen Steuerzahler betrogen. Und das macht ihn so interessant. Das macht ihn zum wichtigen Zeugen, aber auch zum Angeklagten.
Ja, zum Täter.
Weil zum Täter, genau. Denn auch wenn du die Schuld zugibst, ne, das entlastet dich in gewisser Weise, aber spricht dich nicht von der Schuld frei, die es ja nun mal gab. Und deshalb ist das heute ein besonderer Tag.
Wir können ja mal über die Schäden reden, um jetzt auch mal die Flughöhe hier einzubringen. Insgesamt hat er fast eine halbe Milliarde an Steuern hinterzogen und die Hälfte nochmal versucht. Also wir haben hier einen mutmaßlichen Schaden von 889 Millionen Euro insgesamt. Könnt ihr das nochmal in Kontext setzen zu den Gesamtschäden von Cum-Ex, Volker?
Ja, die Gesamtschäden, die liegen ja im zweistelligen Milliardenbereich. Also Schätzungen gehen von 12 Milliarden aus. Ganz genau weiß man es nicht, weil eben auch es keine Statistiken gibt darüber, wie viel Kapitalertragssteuer zu viel ausgezahlt wurde. Aber das ist natürlich hier ein ganz gewaltiger Betrag, ne? Also das ist, glaube ich, der höchste Betrag, der jetzt je angeklagt wurde. Also bei diesem Kronzeugen, da sind viele Fälle zusammengefasst worden. Also da geht es um die Jahre 2006 bis 2011. Und er war wirklich in zahlreichen dieser Trades verwickelt. Also da ging es einmal um Eigenhandelsgeschäfte der Warburg Bank, die wir ja auch schon gut kennengelernt haben in diesem Kontext. Es ging dann um Fondsgeschäfte, auch mit der Warburg Bank. Da wurden Fonds aufgelegt für vermögende Privatpersonen, wie zum Beispiel den Drogerieunternehmer Erwin Müller oder den CTS-Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg.
Den kennt man vielleicht, oder CTS Eventim kennen wir vielleicht, wenn man mal Konzerttickets gekauft hat, daher.
Genau. Also das waren dann diese BC-Fonds, so nennen die sich, weil da gab es eine Firma aus London, die sich da beteiligt hat. Das ist die Firma Balance. Da war unser Angeschuldigter, wie man im Moment noch sagen muss, sehr stark beteiligt als Berater. Und dann gibt's noch eine Luxemburger Fondsgesellschaft, das ist die Fondsgesellschaft Sheridan. Die haben eben auch Fonds aufgelegt für vermögende Privatanleger. Und auch in diesen Fällen war unser Kronzeuge beteiligt. Und deswegen wusste er natürlich so viel. Und deswegen hat er auch so viel zur Aufklärung schließlich beigetragen. Also in den Jahren 2006 bis 2011 liefen diese Deals. Und der hat sie eine Zeit lang auch noch verteidigt, aber irgendwann kam dann die Wende und Ende 2016 hat er sich dann entschieden, gegenüber der Staatsanwaltschaft auszupacken und auch zur Aufklärung maßgeblich beigetragen.
Lass uns darauf gleich nochmal zurückkommen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja sehr aufmerksam, das wissen wir und haben wahrscheinlich schon einige Cum-Ex-Folgen gehört. Aber für alle, die jetzt vielleicht hier zum ersten Mal zuhören, erklärt doch nochmal bitte ganz kurz Cum-Ex-Geschäfte.
Ja, also im Grunde sind das einfach erklärt Aktienkreisgeschäfte rund um den Dividendenstichtag. Die Bezeichnung Cum-Ex kommt aus dem Lateinischen. Cum heißt halt mit und Ex heißt ohne Dividende. Und also es lagen Leerverkaufsgeschäfte zugrunde. Also da wurden Aktien leer verkauft und der eigentliche Eigentümer der Aktie, der konnte die Kapitalertragssteuer geltend machen. Und der Leerkäufer, obwohl er die Aktien ja noch gar nicht hatte, der konnte eben auch die Kapitalertragssteuer geltend machen. So ist es halt dazu gekommen, dass Steuern erstattet wurden, die überhaupt gar nicht abgeführt wurden.
Genau, also wenn man eine Aktie kauft, kann man diese Kapitalertragssteuer von der Steuer absetzen, ne? Und dann kriegt man ja dieses Zertifikat dafür und das haben die im Prinzip wie so eine Art auf den Kopierer quasi gelegt und dann hin und her im Kreis geschickt, ne?
Ja, genau. Also es war im Grunde wie eine Art Blankoscheck, ne? Ja. Diese Steuerbescheinigung, die man dafür bekommt, die kann man beim Finanzamt einreichen und dann kommt die Erstattung, wenn es gut läuft.
Und bei ihm lief es ja sehr gut. Er hatte ja selber auch sehr viel Geld mitverdient, oder Sönke? Wie viel hat er selber an diesen Geschäften verdient?
Nach seinen eigenen Angaben 50 Millionen Euro. Nur für sich. Und ja, das ist natürlich eine gewaltige Summe. Und deshalb waren die Geschäfte auch so beliebt, weil sich damit so sehr schnell sehr viel Geld verdienen ließ. Einerseits und andererseits auch ohne Risiko. Wir suchen ja alle irgendwie im Leben nach, also das Geschäft gibt's halt nicht im Wirtschaftsleben. Null Risiko und sehr hoher Gewinn. Das sind normalerweise, je höher das Risiko, desto höher der Gewinn. Und umgekehrt, je weniger Risiko du eingehen möchtest, desto niedriger ist das, was du dafür bekommst. Wenn du das aufs Sparbuch legst, dann gab es ja Zeiten, da hast du in Deutschland, weiß ich, 0,1% Zinsen bekommen oder so. Und es gab ja sogar mal Zeiten, wo man gar nichts bekam. Und Cum-Ex wurde den Kunden angepriesen als ja die...
Die sicherste Variante, um schnell Rendite zu machen.
Die eine eierlegende Wollmilchsau. Ja. Ne? Also leg für 3 Monate eine hohe Summe, also musste schon eine hohe Summe sein, sonst klappte das nicht. Also die Investoren haben schon, das ging unter 1 Million, ging das gar nicht los. Und die meisten, die wir kennen, haben auch 5, 10, 20, 50 Millionen angelegt. Dann kam die Bank und hat nochmal das 10-fache draufgelegt. Ne? Das nennt man dann Hebeln.
Dann Warum haben die das gemacht?
Weil es auch für die Banken natürlich ein sensationell gutes Geschäft war.
Ja, und man muss noch ergänzen, also diese Geschäfte machen erst dann Sinn, also da kann ich nicht mit 50 Millionen ankommen, da muss ich halt mit 1 Milliarde ankommen. Und wenn ich 1 Milliarde Euro nehme und für 1 Milliarde Euro zum Beispiel Allianz-Aktien kaufe, dann lohnt sich das so richtig. Ne? Also in einer Dividendensaison nehme ich diese Milliarde, kaufe Allianz, verkaufe ich wieder, dann gibt's, weiß ich nicht, als nächstes Daimler-Hauptversammlung, ich nehme das Geld wieder, investiere in Daimler-Aktien, verkaufe wieder, dann kommt als nächstes Münchner Rück, kaufen, verkaufen, so kann ich diese Milliarde mehrfach umsetzen in einer Dividendensaison und dann kommt richtig viel Geld zusammen. Ne? Also so hat das funktioniert. Ne? Eigenkapital einsammeln, hebeln, so wie Sönke das gerade beschrieben hat, mit Fremdkapital. Die Banken haben daran verdient und alle haben daran verdient. Die Broker haben daran verdient, die Börsenplätze haben daran verdient. Die Investoren haben auch sehr gut verdient. Die hatten dann meistens Renditen von 12 oder 15% innerhalb von 3 Monaten. Also auch nicht schlecht, ne? Also ich gebe 50 Millionen und kriege nach 3 Monaten vielleicht 55 Millionen wieder. Das ist schon ganz ordentlich. Aber was wir wissen und was auch unser Kronzeuge erzählt hat, die anderen, also die das arrangiert haben, die Anwälte und die Broker, die haben viel mehr daran verdient. Ne? Was dann teilweise zu der Situation geführt hat, dass die Investoren, die das dann spitz gekriegt haben, die haben dann gesagt, hier, ihr habt uns ja über den Tisch gezogen. Ne? Wir haben jetzt hier nur 10 oder 12%, aber andere haben sich die Taschen viel voller gesteckt. Und deswegen gab es tatsächlich, und das wissen wir auch vom Kronzeugen, solche Erpressungssituationen. Ne? Also das gab zum Beispiel einmal die Situation, dass einer dieser Investoren das mitbekommen hat und der hat dann auf die Mailbox von Hanno Berger gesprochen und hat gesagt, ich will mehr Geld. Ne? Und wenn ihr nicht mir mehr Geld zahlt, dann schicke ich euch die Hells Angels. Also wir wissen nicht ganz genau, welche Rocker Gang das war. Aber er hatte dann gesagt, ich schicke euch dann die Rocker Gang auf den Hals. Ne? So lief das dann tatsächlich teilweise ab.
Also ein Alltag voller Millionen, aber auch Erpressung und natürlich auch Risiko dann am Ende. Lass uns vielleicht jetzt nochmal zurückgehen auf die Person frei. Du hast ihn ja sogar auch mehrfach getroffen und gesehen im Gerichtssaal, Volker. Kannst du ihn in irgendeiner Form beschreiben, ohne natürlich zu viel zu verraten oder es für ihn gefährlich werden könnte? Was ist da, wie bewegt er sich so im Gerichtssaal? Wie hat er sich da verhalten? Hat er Reue gezeigt?
Ja, das hat er auf jeden Fall. Also man muss sich das so vorstellen. Also das ist wirklich so ein typischer Wirtschaftsanwalt, ne? Ganz korrekt gekleidet, also sehr sportlich, agil, feine Anzüge an und also wenn er im Gericht jetzt auftritt, dann kommt er in Begleitung seiner beiden Verteidiger. Also er hat zwei sehr gute Verteidiger, das kann man wohl sagen. Das eine ist Alfred Dierlam, den kennen wir ja auch aus dem Wirecard-Komplex. Der vertritt zum Beispiel Markus Braun.
Aha, und der also andere, ein Top-Anwalt.
Genau, das, der andere ist nicht weniger, sagen wir mal, gut und auch teuer. Das ist der Tito Park. Und die begleiten ihn immer, ne? Einer links, einer rechts. Er hat zusätzlich noch eine Medienanwältin, er hat zusätzlich noch einen PR-Berater, er hat natürlich auch einen Zivilanwalt, weil da gibt's auch noch Streitigkeiten. Also er hat sich da sehr gut aufgestellt und ja, also er erzählt teilweise tagelang. Also ich glaube, er ist mittlerweile in 8 Verfahren aufgetreten als Zeuge, eben manchmal auch 2 oder 3 Tage. Und dann erzählt er im Grunde und nennt Ross und Reiter, welche Bank, welche Banker, welche Investoren. Also er packt wirklich aus, das muss man sagen. Ne? Also das ist schon so, dass er sehr, sehr offen jetzt redet, sehr offen umgeht, auch mit seiner eigenen Schuld. Und es hat aber eine Zeit lang gedauert. Ne? Mhm. Also das ist nicht so, dass er direkt zugegangen ist auf die Staatsanwaltschaft. Also das, die, wie gesagt, die Geschäfte liefen bis 2011 und es hat dann 5 Jahre gedauert, bis er sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen.
Bis er sich entschieden hat, auszupacken. Du hast jetzt beschrieben, wie du ihn im Gerichtssaal getroffen hast, aber kanntest du ihn denn auch schon vor dem Gerichtssaal, vor dem ganzen Prozess, bevor er ausgepackt hat?
Ja, in der Tat. Also ich habe ihn vorher auch schon mal getroffen und das war ungefähr im Jahr 2011, würde ich sagen. Da hat er noch in Frankfurt gearbeitet, im Skyper. Also das ist so ein typisches Bürohochhaus, aber alles super schick. Und ich weiß nicht genau, in der 31. Etage war das, glaube ich. Ne? Also wirklich alles vom Feinsten. Und da war er halt wirklich ein super erfolgreicher Anwalt. Wurde auch in verschiedenen Anwaltsrankings immer ganz oben. Also er ist ein Investmentrechtler. Also das war im Grunde die kongeniale Ergänzung zu Hanno Berger. Hanno Berger ist ja Steuerrechtler und er war Investmentrechtler. Also er konnte die Fonds konzipieren und der Berger hatte das Steuerrecht dazu geliefert. Und er war sehr selbstbewusst, sehr von sich überzeugt. Und
wie hat sich das geäußert?
Ja, also er hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er eine tolle Arbeit leistet und immer geprahlt mit seinen Mandanten und war sehr stolz offenbar auf das, was er schon geleistet hatte. Wir waren auch vergleichsweise jung zu der Zeit und stand als Anwalt schon voll im Saft.
Also es gibt da auch Aussagen von ihm selbst, ne, wie er sich damals fühlte, wie er damals dachte. Und er beschreibt das tatsächlich so, dass er da im 31., 32. Stock im Skyper stand und auf die Leute runtergeguckt hat und gesagt hat, wir sind die Größten. Ne? Wir fühlten uns als die Größten. Das ist ein Originalzitat von dem Herrn Frey. Und genauso hat er sich halt auch gegeben. Das ist jetzt keine Seltenheit, dass Anwälte, die 600, 800, 1000 Euro die Stunde verdienen, so eine Attitüde haben.
Die fühlen sich so überhalb des Gesetzes, ne?
Genau, ja. Also es gibt ja auch andere Zitate von ihm, dass er sagte, der Staat war für uns wie ein Feind und es war sozusagen ehrenhaft, gegen ihn zu kämpfen. Die fühlten sich schlauer. Das haben wir ja bei Hanno Berger auch die ganze Zeit, dass er denkt, er ist schlauer als die Staatsanwaltschaft, schlauer als der Richter, schlauer als das Bundeszentralamt, schlauer als alle eigentlich. Und genauso hat der Frey gedacht und auch gehandelt, bis halt die Polizei vor seiner Tür stand.
Das war ja aber nicht immer so, dass er so erfolgreich und so reich war. Vielleicht gehen wir nochmal zurück in der Geschichte, in seiner Geschichte. Wie ging das denn alles mit ihm los? Wie ist er überhaupt Anwalt geworden? Was war da seine Motivation?
Also er selbst beschreibt seinen Weg, diesen Anwaltsweg und diese ganze Karriere ins Geld und ja, in die Überdrehtheit und in die Arroganz als Folge seiner Kindheit, mehr oder weniger. Mhm. Er sagt, er stamme aus der Provinz. Und das haben wir sogar mal im Originalton. Vielleicht können wir uns das einfach mal kurz anhören.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, ich könnte vielleicht so anfangen, dass ich wirklich aus der Provinz stamme, aus ganz einfachen, bodenständigen, normalen Verhältnissen. Ich bin in meinen ersten 18 Lebensjahren fernab von irgendwelchen Hochhäusern der Frankfurter Bankenszene oder der Londoner City aufgewachsen. Da, wo ich aufgewachsen bin, da wird man entweder Arbeiter, Landwirt oder Arbeitsloser. So hieß es bei uns in der Familie. Ich wollte mich mit diesem Schicksal nicht abfinden und wie ich heute weiß, war von einem übersteigerten Ehrgeiz getrieben, unbedingt Karriere zu machen, dort rauszukommen, in die große, weite Welt zu gehen, von der ich eigentlich keine Ahnung hatte. Kannte ich nur aus dem Fernsehen.
Das hat mich total erinnert an diesen Roman Die Firma von John Grisham. Den habe ich damals gelesen, als ich jung war. Und der US-Autor beschreibt da ja auch so eine Geschichte eines jungen Anwalts, der diesen Verlockungen des Geldes quasi nicht widerstehen kann und da so reingezogen wird in diesen Sog. War das bei ihm auch so? Stimmte das alles so?
Ja, also einerseits teile ich genau deine Einschätzung. Ich habe damals auch, weiß ich, das ist jetzt auch lange her.
Ja, der ist alt, der Roman, ne?
Ist schon eine Weile her. Ich glaube, das sind die 90er.
Ja, genau, der ist aus den 90ern.
John Grisham, Die Firma, wo dieser, und da wird es ja auch beschrieben, ne, der, weiß ich, hat BAföG bekommen, also was, und muss das alles abzahlen. Und dann kommt er in dieses Bewerbungsgespräch und irgendwann merkt er dann, dass er für die Mafia arbeitet. Und dann wird er vom Anti-Helden zum Helden.
Zum Gejagten auch.
Und der Grisham hat das ja mehr oder weniger in verschiedenen Schattierungen immer wieder erzählt, wie Anwälte, die aus einfachen Verhältnissen kommen, hochintelligent sind oder Menschen einfach, in der Regel, glaube ich, Männer bei ihm, also Männer, die hochintelligent sind, aus einfachen Verhältnissen kommen, in diesen Sog kommen und sich dann verlieren, auch ihre Werte verlieren und einfach alles tun, was man halt in dieser neuen Welt so tut. Und ganz genauso beschreibt das der Frei. Wir haben allerdings mal nachgeguckt, ob das denn stimmt. Das war ja deine Ursprungsfrage. Und siehe da, das stimmt gar nicht. Mhm. Also jedenfalls nicht so, wie er das beschreibt.
Wie war es denn
richtig
wirklich?
Richtig ist, dass er in der Provinz in Friesland aufwuchs. Richtig ist aber auch, sein Vater war weder Arbeiter noch Landwirt noch Arbeitsloser, sondern ein zeitweise jedenfalls sehr erfolgreicher Handelsvertreter. So beschreiben das Weggenossen von Frey, die wir gefunden haben. Und so erfolgreich, so beschreiben sie das, dass der Vater im Porsche Cabrio 911 durch das Dorf da gedüst ist. Also ja, es stimmt, es war ein Dorf, war die Provinz, aber es war auch der Porsche.
Mit einer Rolex an der Hand.
Mit einer Luxusuhr an der Hand. Und der Sohn hatte dann auch Spielzeuge, die kein anderer im Dorf hatte. So beschreiben das die anderen Dorfkinder von damals. Also es scheint doch so, als habe vielleicht auch Herr Frey den John Grisham gelesen und sich diesen Lebenslauf ein bisschen ausgeliehen von den Helden aus den Grisham-Romanen, um das vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen, warum er dann dort endete, wo er endete.
Es ist ja auch dann ein nachvollziehbares Narrativ, ne? Warum er unbedingt so viel Geld wollte. Er hat ja jetzt auch diese PR-Beraterin vielleicht oder Anwältin, sagtest du, vielleicht hilft das ja auch nochmal dabei. Wie ging das denn dann mit seiner Vita weiter? Er ist in Friesland aufgewachsen, hast du gesagt, und was hat er dann gemacht?
Also er ist zum Studieren, also er hat sich dann tatsächlich entschieden, Jura zu studieren, weil er möglicherweise gesehen hat, dass da die Karrieremöglichkeiten sehr gut sind. Er hat wahrscheinlich auch in seiner Schulzeit schon gemerkt, dass er clever ist, dass er da was erreichen kann, ist nach Osnabrück gegangen zum Studieren und das hat ihm dann offensichtlich gut gefallen und dann hatte er da einen Mentor, das ist ein relativ bekannter Rechtsprofessor gewesen, der Theodor Baums, also der war im Wirtschaftsrecht relativ bekannt und der hat dann halt auch gesehen, dass ein Student was drauf hat und ja, das hat so seinen Weg auch weiter geprägt, weil der Baums hat ihn dann einen Auslandsaufenthalt in New York vermittelt. Der ist dann tatsächlich für ein Auslandssemester nach New York gegangen, zur New York University. Und außerdem hat er ihm ein Praktikum vermittelt bei dieser Kanzlei, die ich eben schon mal angesprochen hatte, Sherman & Sterling, US-Kanzlei.
Das ist eine bekannte Kanzlei dort, oder?
Sehr bekannte Kanzlei in Amerika, aber die haben natürlich auch Büros in Deutschland gehabt. In Deutschland waren die zeitweise auch sehr bekannt. Heute sind sie nicht mehr so bekannt, aber die hatten hier halt tatsächlich auch ein M&A-Anwalt, der als Star seiner Szene galt, der Georg Thoma.
Ganz kurz da rein, M&A, für die, die es nicht kennen, steht für Mergers and Acquisitions, also wenn Unternehmen andere Unternehmen aufkaufen.
Genau, und da wird das ganz große Geld verdient. Ne? Also das wird weniger im Arbeitsrecht verdient, ja, oder im Verkehrsrecht sowieso nicht, aber im Wirtschaftsrecht, damit kann man halt richtig viel Geld verdienen, weil wenn du einen großen Deal hast, der mehrere Milliarden Euro wert ist, dann kriegst du halt immer einen Anteil. Und da spielen Stundensätze dann keine Rolle mehr. Ne? Und,
ja, das sieht man zum Beispiel, wenn man mal die Serie Suits gesehen hat. Da geht es ja auch immer so um Millionen oder sogar Milliarden Deals.
Genau, genau. Und in dieser Szene, da hat sich unser Kronzeuge offenbar sehr wohl gefühlt. Und so ist er aus dem Studium und aus seinem US-Aufenthalt, wo er auch sehr gut Englisch sprechen gelernt hat, dann in diese Kanzlei gerutscht. Ne? Da konnte er dann Associate werden. Und da hat er eben dann auch den Thoma kennengelernt und war in dem Team von Thoma. Und das war natürlich ein super Karrieresprungbrett für ihn.
Wie hat er dann seinen späteren Mentor Hanno Berger kennengelernt, Sönke? Weil der war ja sehr wichtig für seinen Weg, oder?
Ja, der war einerseits ungeheuer wichtig für seinen Weg und hatte andererseits vorher einen ganz anderen Weg hingelegt. Und das macht es auch so interessant, diese beiden Charaktere da aufeinander zusteuern zu sehen. Also der Berger, das haben wir ja schon jetzt hier oft beschrieben, ich sage es nochmal ganz kurz, der ist halt ganz anders aufgewachsen. Der ist als Sohn eines Pfarrers erzogen worden und hat ein humanistisches Gymnasium besucht, hat dann auch Jura studiert, ist dann aber Finanzbeamter geworden und hat sich einen Namen gemacht als, man sagt heute, brillantester Steuerbeamter in Hessen. Und Hessen war halt als Finanzzentrum extrem wichtig. Der Hanno Berger hat also die größten Banken Deutschlands geprüft und hat aus denen immer mehr Steuern rausgeholt, als die zahlen wollten. Und irgendwann haben die dann gesagt, ach, Herr Berger, warum strengen Sie sich eigentlich hier so an? Kommen Sie doch zu uns. Er ist dann zwar nicht zu einer Bank gegangen, aber er hat dann noch nach einer Weile die Seiten gewechselt, ist in die Kanzleiwelt gegangen.
Und wusste also dann natürlich auch, wo die Schlupflöcher sind.
Genau, der wusste alles. Ne? Der wusste, wie die Kollegen ticken, wonach sie gucken, was sie vielleicht auch zu sehr anstrengend und nicht tun. Der wusste halt wirklich alles. Und Sherman Sterling war dann nicht seine erste Kanzlei, sondern ich glaube die zweite. Der war vorher bei einer kleineren, ist dann aber auch da. Ne? Das beschreibt der Berger dann ja selbst vor Gericht, wie er, ich glaube die Formulierung, was macht man? Man vergleicht sich. So, und er hat sich dann immer verglichen und hat gesagt, ach, die da auf der anderen Straßenseite, die verdienen ja noch mehr als wir hier. Und dann ist er halt zu 99 zu Sherman Sterling gewechselt. Und dann war es halt so, er war relativ neu, hatte aber sein Ego schon noch sehr ausgeprägt. Und Leute, die damals da arbeiten, beschreiben uns das so, dass das nicht gut gehen konnte. Also Berger und Thoma, ne, zwei absolute Ikonen. Mhm. Ne, Georg Thoma, Übernahmerecht. Berger Steuerrecht, eigentlich wäre das gar kein Problem, wenn die beiden sich, ne, hätten sich aus dem Weg gehen können, weil es gab zwar Überlappungen, aber jeder, da wäre eigentlich genug Platz gewesen. Andererseits auch wieder nicht. Also Leute, die da die beiden erlebt haben, haben gesagt, wenn die beiden im Raum waren, deren beider Ego hatte nicht genug Platz.
Ja, die zwei Alpha-Tiere, das war dann einer zu viel.
Genau. So. Und jetzt kommen wir zu dem Kronzeugen, unserem Frei. Und der gerät zwischen diese beiden Männer. Der ist im Team von Thoma, sieht dann aber auch den Berger und wie der da sozusagen Berger war ein Guru für sein Team. Der hatte sein eigenes Team und die lagen ihm da alle zu Füßen und alle haben geschwärmt von ihm. Da gibt's ganz tolle Geschichten, die müssen wir jetzt nicht nochmal erzählen hier. Jedenfalls war klar, Berger ist schon eine Nummer. Und dann hat sich der Frei so ein bisschen reingedrängelt in dieses Feld. Und hat an einer Stelle dann auch mal gesagt, ich glaube, der Berger, der macht da was falsch. Ne? Hier in diesem einen Konstrukt, das hier steht, da ist was nicht ganz in Ordnung. Und das hat der Berger natürlich sofort mitbekommen, dass ihn da jemand kritisiert und hat den sich zu sich gerufen.
Hat ihn das imponiert oder hat ihn das Sorge bereitet?
Also erstmal hat er ihn abgekanzelt. Ne? Mhm. Also der Freibische beschreibt das, dass er in dem Riesenbüro von dem Berger stand und sich klein fühlte, seinerseits dann klein wie eine Ameise. Aber dann hat dem Berger das doch gefallen, dass da jemand den Schneid hatte. Mhm. Ich sage jetzt nicht aufzustehen, sondern einfach den Schneid hatte zu sagen, ja, ich weiß hier was. Und er hat das dann überprüft und er wusste es dann auch besser.
Also er hatte recht.
Mhm. Er hatte recht, genau. Und darauf kam es dem Berger halt. So war der Berger schon. Er hatte natürlich ein riesen Ego und hat ihn erstmal runtergemacht. Dann haben wir gesehen, oh, der Junge weiß was. Und wenn es da jemanden gibt, der so heil ist, dann hole ich den noch lieber in mein Team. Und hat ihn dann auch tatsächlich in seinen Think Tank, ne, das muss natürlich alles Englisch sein, bei einer amerikanischen Großlandzahl, logisch.
Erklär nochmal kurz, was ein Think Tank ist.
Das war eigentlich so eine, auf Deutsch würden wir sagen, Arbeitsgruppe.
Ja, Denkfabrik, das, genau.
Ne, Arbeitsgruppe. Da hat der die besten Leute, die er so hatte, nochmal eigens zusammengeholt. Die haben sich dann, ich glaube, jede Woche oder alle zwei Wochen getroffen und haben ja steuerrechtliche Ideen oder Ideen, Steuern zu sparen, vielmehr, aus aller Welt eingeholt.
Ne? Also gebrainstormt, wie man Steuern sparen kann. Okay.
Ja, was ja ne, auch, das ist noch nicht illegal. Also die Kunden, mit denen die zu tun hatten, das waren halt alles schwerreiche Kunden, die hatten auch alle ihre eigenen Steuerberater. Die haben dann so eine Kanzlei wie Sherman Sterling aber nochmal dazugeholt. Und der hat also von den Steuerberatern der Kunden Input bekommen. Der hat von Gutachten anderer Leute, anderer Kanzleien, die er da irgendwie besorgt hatte, Input bekommen. Der Frei hat das später beschrieben, dass sie in diesem Think Tank über Gesetzesänderungen oder geplante Gesetzesänderungen gesprochen haben, von denen er den Eindruck hatte, dass die Politiker, die diese beschließen sollten, diese Änderung, die wussten davon noch gar nichts. Also der wusste, der Berger und sein Team hatte halt Kontakt in die Finanzverwaltung, in die Finanzministerien, ins Bundeszentralamt für Steuern. Überall hatte der seine Drähte, seine Ohren und wollte das immer auch zuerst wissen, damit er als erstes was anbieten konnte, um ja neue Gesetze auszunutzen oder sich einen Vorteil davon zu verschaffen. Und in dieses Team wurde der Frei dann aufgenommen. Das war 2003.
Mhm. Und wie hat er sich dann da so hochgearbeitet? Und wie hat sich dann das Verhältnis zwischen Berger und Frei entwickelt? Weil dann wurde ja irgendwann klar, okay, er wird jetzt sein Mentor, er baut ihn auf.
Ja, also es war schon, wie hat er gesagt, der Berger war ungefähr 20 Jahre älter, war halt in dem Team der absolute Star. Und wenn die eine Konferenz gemacht haben, wenn die sich im Raum getroffen haben, dann konnte man an der Sitzordnung, so erzählt das der Frei, absehen, wer wie wichtig war. Also je näher du dran saßt an Berger, desto wichtiger warst du, desto wertgeschätzter warst du. Das ist ein Phänomen, das können wir auch in allen möglichen anderen Konstellationen beobachten, aber es war halt auch in diesen Juristenkonferenzen so.
Wie nah saß er an ihm dran?
Er rückte immer näher. Er rückte immer näher und gleich. Aber vielleicht erstmal, der Berger war also einerseits der Star und Vorbild für den Frei. Es ging aber so weit sogar, dass der Frei gesagt hat, der Berger, der war für mich wie ein Vater. Also Mentor, Vater, Vorbild, Antreiber. Und wenn der Berger gesagt hat, Herr Frei, es ist jetzt zwar hier 19 Uhr am Freitagabend, aber ich brauche bis Montag früh das und das, denn ist der Frei nicht nach Hause gegangen, sondern ist er bis Mitternacht geblieben und am nächsten Morgen war er wieder im Büro und am Sonntag auch im Büro, damit das alles Montag früh fertig war. Und wenn du fragst, wie nah war der Frei an dem Berger, da gibt es eine ganz interessante Situation dann zu Anfang 2004, vielleicht Frühjahr, ich weiß nicht genau wann, aber 2004, da hat der Berger ihm gesagt, Herr Frei, Sie kommen jetzt mit mir, wir fliegen nach New York.
Oh, nette Dienstreise.
Dienstreise, so sah es erstmal aus. Und eine Sitzordnung, da saß der Frei also direkt neben ihm.
Eine
und
Ehre.
Eine absolute Ehre. Und es war auch insofern was Neues für Herrn Frei, als dass er selbst sagt, es war das erste Mal in seinem Leben, dass er Business Class flog. So nah
sollte
war.
Sollte wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein.
So nah war also inzwischen an den Berger rangerückt.
Was war denn das für eine Dienstreise, Volker?
Ja, das wusste unser Frei erstmal gar nicht. Also der dachte, es ging um irgendein Rechtsberatungsmandat. Die haben natürlich viele internationale Mandate bearbeitet. Also insofern war es jetzt so nicht ungewöhnlich, mal nach Amerika zu fliegen und da irgendein Beratungsgeschäft abzuwickeln. Aber das hat ihm der Berger erstmal gar nicht verraten. Und als sie dann vor Ort waren, da hat er ihn sich zur Seite genommen und da hat er ihm eröffnet, dass er eigentlich ganz andere Pläne hat. Und zwar haben die sich getroffen mit einem Herrn namens Fred Gander.
Mhm. Wer ist das?
Das ist ein Mensch, der früher lange bei KPMG gearbeitet hat, auch ein relativ hohes Tier bei KPMG, ein Partner. Und der hatte den Plan, zu einer Kanzlei zu wechseln. Und weil Berger den halt schon sehr gut kannte und diese Kanzlei vorhatte, in Europa größer aufzuschlagen und auch in Deutschland ein Büro zu eröffnen, hat er halt versucht, den Berger zu akquirieren. Und ja, die haben dann tatsächlich diesen Fred Gander getroffen. Und es ging um eine Kanzlei, damals Dewey Ballantyne, auch wieder eine große US-Kanzlei. Und für die sollten dann die beiden, also Berger und unser Herr Frey, das Büro in Deutschland eröffnen.
Haben Sie den Deal angenommen?
Sie haben den Deal angenommen. Also für Frey war das eine schwere Entscheidung, weil er natürlich gesehen hat, wen er verlässt. Zum Beispiel Herrn Thoma und Sherman und Sturman, die ja hier schon etabliert waren.
Also nochmal in Erinnerung, ne, das andere Alpha-Tier von vorhin.
Genau, aber er war halt bei Sherman war er noch Associate, also angestellter Anwalt. Ne? Und an die Fleischtöpfe in diesen Großkanzleien kommt man halt erst, wenn man Partner wird. Also Equity-Partner nennt man das. Da wird man am Gewinn beteiligt und dann lohnt sich das erst so richtig.
Man muss sich dann doch auch einkaufen, ne?
Ja, genau. Aber wie gesagt, das amortisiert sich sehr schnell wieder. Also auch die Associates müssen schon viel arbeiten. Sönke hat es eben erwähnt, Wochenendarbeit und bis spät abends in die Nacht arbeiten. Das ist eigentlich normal. Aber als Associate wird man halt ein bisschen abgespeist und als Partner verdient man dann ein Vielfaches. Und er hat dann tatsächlich entschieden zu wechseln mit dieser Aussicht, Partner zu werden. Und außerdem hatte er noch die Möglichkeit, nach London zu gehen. Also er ist dann zu Dewey Ballantyne gewechselt, wurde Partner und dann stieß er in Sphären vor von einem siebenstelligen Jahresgehalt. Also es war dann so 1 Million Euro, die er da verdient hat. Und wie gesagt, zusätzlich kam noch dazu, ich glaube, seine Frau ging damals auch nach London und so passte das beruflich und privat alles wunderbar. Er ist dann nach London gegangen, hatte aber dann nach wie vor einen sehr engen Kontakt nach Frankfurt und zu Hanno Berger. Die haben sich dann eigentlich wunderbar weiterhin ergänzt. Mhm. Und er hat dem Berger auch viele Türen geöffnet in London. Da sitzt halt die Finanzindustrie, ist halt in Europa auf jeden Fall Hauptstadt der Finanzindustrie. Und da hat er viele Kontakte geknüpft, die dann für dieses Business auch sehr wertvoll waren.
Also im Prinzip ein kongeniales Duo in Europa aufgeteilt, Hanno Berger in Frankfurt und er in London. Welches Jahr war das ungefähr?
Das war 2003, korrigiere mich, 2004. Ja. 2004.
Also ich fasse nochmal zusammen, 2004, Frey ist jetzt 35, er in London, Berger in Frankfurt, sie sind zusammen, ein kongeniales Duo, eigentlich läuft alles super, er verdient 1 Million Euro. Wie kommen Sie jetzt dazu, diese Cum-Ex-Geschäfte zu entwickeln?
Ja, also die Cum-Ex-Geschäfte gab es ehrlich gesagt schon. Also viele sagen, Herr Berger hat diese Cum-Ex-Geschäfte erfunden. Das stimmt nicht so ganz. Ne? Also in dieser Bankbranche, da war das schon relativ weit verbreitet. Berger hat sie dann weiterentwickelt, muss man sagen.
Früher hieß das Dividenden-Stripping, oder?
Genau.
Könnt ihr das auch noch mal kurz erklären?
Also im Grunde ist es halt so, dass ein ausländischer Investor, der kann hier die Kapitalertragssteuer nicht anrechnen. Da gibt es eine Ungleichbehandlung zwischen dem inländischen Aktionär und dem ausländischen Aktionär. Dann haben die Ausländer das nach Deutschland verkauft für kurze Zeit, um dann diese Erstattung zu bekommen. Und nach dem Dividendenstichtag sind die Aktien wieder zurückgegangen zu dem eigentlichen Aktionär. Das ist das klassische Dividendenstripping.
Ah, also wieder ins Ausland zurück.
Genau. Okay. Aber dieses Spiel konnte man ja sozusagen pervertieren, ne? Durch diese Kreisgeschäfte und so hat man halt mehrfache Erstattungen erlangt. Und die Banken haben das halt schon früher spitz bekommen und Berger wusste das auch und er hat dann überlegt, wie man das weiterentwickeln kann und wie man Privatinvestoren, also sehr reichen Privatinvestoren oder teilweise auch institutionellen Investoren, diese Profitchance zugänglich machen kann. Und das war sozusagen das Verdienst, sage ich mal in Anführungszeichen, von Hanno Berger.
Wo kommt Frey da jetzt ins Spiel? Wann war sein erster Cum-Ex-Deal?
Ja, also wie Volker sagt, ne, in der Nachbetrachtung heißt es oft, Hanno Berger hätte die Geschäfte erfunden. Ne? Das stimmt nicht. Er hat sie sozusagen privatisiert. Wir haben das da nachlesen können in den verschiedenen E-Mails und Austausch und so. Am Anfang hat er das auch selbst gar nicht geglaubt, dass das möglich ist, zweimal in die Steuerkasse zu greifen. Also sich Steuern erstatten zu lassen, die es gar nicht gab. Aber da gab es halt ein Gutachten zum Beispiel von Freshfields, die gesagt haben, das ist schon möglich.
Auch eine große Kanzlei.
Genau.
Und auf diesem Gutachten haben sich dann ja auch immer wieder ganz viele reiche Privatkunden quasi darauf berufen und gesagt, das ist doch legal. Es gibt doch hier dieses rechtliche Gutachten von dieser großen angesehenen Kanzlei. Das gab es ja auch schon relativ früh, dieses Gutachten.
Anfang der 2000er muss das gewesen sein eigentlich, weil darauf wird immer wieder Bezug genommen. Und der Berger hat das gesehen, dass die Banken das machen. Ist dann zu einer Bank und hat gesagt, sagen Sie mal, was machen Sie da? Das würde mich auch interessieren. Wir haben hier auch Kunden. Und die Banken haben gesagt, gehen Sie mal wieder, Herr Beckerberger, aber das machen wir schön allein. Also das ist jetzt nicht wörtlich, aber im Grunde genommen wollten die Banken das weiter auf eigene Rechnung machen. Aber Berger war halt niemand, den man einfach so wegschicken konnte. Der hat sich da reingedrückt. Und wenn du Kontakte zu reichen Investoren hast, und die hatte der Berger, und denen sagst, pass mal auf, es gibt hier ein Riesengeschäft, das will man ihnen vorenthalten, gehen Sie doch wir gehen mal zusammen zu Ihrer Bank und dann sprechen wir mal. Und dann gibt es keine Bank der Welt, die einem Milliardär sagt, nee, das machen wir selbst, das ist zu lukrativ, das machen wir oder profitabel, das geben wir nicht an Sie ab, das machen wir nur hier auf eigene Rechnung, das Geschäft. Und so hat der Berger halt das aufgebrochen und mit Investoren wie zum Beispiel dem Raphael Roth, dessen Fall wir hier auch schon hatten, ist er in diese Cum-Ex-Welt eingedrungen,
und hat
Seite
dann,
an Seite mit dem frei.
Und er hat dann Provision quasi kassiert für die Vermittlung?
Ja, das ist halt was, wo das eigentliche Anwaltsdasein dann aufhört. Ne? Mhm. Am Anfang waren sie da beratend tätig, aber der hat halt gesehen, wie viel, unglaublich viel Geld da zu machen war. Und alles ohne Risiko. Und hat sich dann auch gedacht, naja, warum soll ich denn hierfür? Und wenn es 600 Euro die Stunde, warum soll ich dann hier für 600 Euro die Stunde arbeiten, wenn ich an einem Deal, beim ersten Deal haben die beiden 196.000 Euro verdient.
Das war aber nur ein Testdeal, muss man sagen. Das war noch 2006
für die
Warburg Bank. Ne? Und dann ging es natürlich in großen Schritten sehr schnell weiter. Ne? Und unser Kronzeuge hat auch das selbst einmal beschrieben, dass er sich gar nicht mehr als Anwalt gefühlt hat, sondern mehr als Investmentbanker. Ne? Also so haben die dann getickt. Und die haben dann auch Offshore-Firmen gegründet, um diese Provisionen abzuzweigen. Da sind Scheinrechnungen gestellt worden über Leistungen, die niemals erbracht wurden. Davon geht jedenfalls die Staatsanwaltschaft aus. Und so sind die Gelder dann in die Taschen von Berger und von Frey geflossen. Ne? Also, und wir hatten die Summe ja eben schon mal genannt. Bei Frey waren es nach eigenen Angaben insgesamt 50 Millionen Euro, die er damit verdient hat.
Wahnsinn. Auf welche Deals konzentriert sich jetzt die Anklage?
Ja, das sind einmal die Deals mit der Warburg Bank. Da steht ja auch gerade der ehemalige Chef Christian Olearius vor Gericht. Dem wird gerade der Prozess gemacht. Dann geht es um verschiedene Fonds, die zusammen mit der Warburg Bank auch konzipiert wurden. Dann gibt es noch einen Fonds der Warengold Bank. Da gibt es auch einen ehemaligen Chef, der gerade vor Gericht steht. Das ist der Yasin Qureshi. Und dann gibt es noch verschiedene Fonds der Luxemburger Fondsfirma Sheridan. Also das war ein ganz kompliziertes Konstrukt. Da hat man US-Pensionsfonds eingebunden. Und die haben halt profitiert von so einem Doppelbesteuerungsabkommen, nachdem die eigentlich nicht besteuert werden sollten. Allerdings muss man dazu sagen, das waren gar keine Pensionsfonds. Also Pensionsfonds hört sich ja schön an. Für Lehrer oder Flugbegleiter, keine Ahnung, für alles Mögliche gibt es ja Pensionsfonds in Amerika, wo bestimmte Berufsgruppen sich halt fürs Alter absichern.
Ja, gealtert wird immer.
Genau. Aber diese Pensionsfonds, da gab es halt jeweils nur einen Treuhänder. Und die waren wiederum verbunden mit Berger und Frey. Und deswegen war das alles nur Pseudo. Also es war im Grunde eine Briefkastenfirma, die gegründet wurde, um eben den Fiskus zu täuschen.
Also Frey ist jetzt auf dem Höhepunkt seines Wohlstands, verdient wahnsinnig viel Geld. Und was er mit diesem Geld macht, das hat er auch in dieser Dokumentation selber erzählt. Hören wir mal rein.
Man kauft sich die Insignien der Macht. des Wohlstands. Man kauft sich einen Porsche. Weil ich auch gedacht habe, schon immer gedacht habe, selbst damals in der Provinz, die Menschen, die einen Porsche fahren, das sind bessere Menschen. Da lachen sie vielleicht heute drüber. So habe ich wirklich gedacht.
Volker, Porsche schön und gut, das Geld ist wahrscheinlich auch noch an viele andere Ecken gegangen, aber reicht das denn?
Wahrscheinlich reicht das nicht als Erklärung. Es ging ihm offenbar gar nicht mehr so sehr um das Geld. Es stand auch was anderes im Vordergrund und da können wir vielleicht auch noch mal reinhören, was er dazu selbst sagt.
Es ging nicht mehr um Zahlen. Es ging nicht mehr um die nächste Million. Es ging um den Thrill.
Dieser Nervenkitzel hat ihn dann ja scheinbar zu immer mehr motiviert. Und es hat ihm dann ja nicht mehr gereicht, diese Cum-Ex-Deals für seine Kunden abzuwickeln, sondern er hat die dann auch selber für sich getätigt und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Wie lief das denn ab, solche Geschäfte, Sönke?
Ja, also das ist wirklich interessant, da dem frei zuzuhören bei seinen Aussagen oder auch in der Dokumentation. Und im Gerichtssaal hat er das ja auch beschrieben, dass er da mit einem Mal in der Welt stand. Also einerseits, ne, sich alles kaufen zu können, was er wollte, sich schlauer zu halten als der Rest. Irgendwie auch allen zu erzählen, dass die anderen Idioten sind. Aber gleichzeitig hat er beschrieben, dass es zu absolut kriminellen Situationen kam. Ne? Da zum Beispiel beschreibt er, dass er einen anderen Geschäftspartner getroffen hätte in Zürich, in einem Ressort, das der FIFA gehörte. Und bei FIFA hat man ja auch jetzt inzwischen einige Assoziationen, was dunklere Geschäfte betrifft. Jedenfalls trifft er da diesen Geschäftsmann und gibt ihm 250.000 Schweizer Franken, nicht Euro, Schweizer Franken in dem Fall, in einem DIN A4-Umschlag.
Einfach so über den Tisch rüber.
250.000 in bar.
In bar, Wahnsinn.
Wo ja schon jetzt jeder sagt, okay, das muss ja wohl ein komisches Geschäft sein, also kann ja nicht mit rechten Dingen. Und als die Staatsanwälte ihn dann gefragt haben, warum 250.000, wie kamen sie dazu? Und dann hat sie gesagt, ja, der hat gesagt, er braucht das für seinen Hausbau. Ne? Also offenbar ging das dann, also ich an den Heizungsbauer und den Tischler und so. Und so war, ne, das ist diese Welt, in der, also einerseits Nadelstreifen, alles super schick und Jura studiert, beste Noten, beste Kanzleien und alles. Und andererseits dieses Verhalten mit Geldumschlägen, Bargeld, Schwarzgeld, Hauptsache die Steuer kommt nicht dazwischen. Und das ist dasselbe Phänomen, das wir am Anfang beschrieben haben, dass diese Leute gedacht haben, der Staat sei der Feind und den müssen wir halt umgehen, koste es, was es wolle. Also Schuldbewusstsein oder dass sie sich unschuldig fühlten, glaube ich, kann man ausschließen, wenn die sich da in Restaurants treffen und sich gegenseitig Briefumschläge geben.
Wenn da natürlich einfach mal so Bargeld in solchen Summen über den Tisch geht, in DIN A4-Umschlägen, öffnet das die Tür für Erpressung? Du hast ja vorhin auch schon von Erpressung gesprochen. Wie lief denn das ab?
Ja, es gab ja mehrere Erpressungen sogar. Und das sieht man auch. Also in was für einem sozusagen Widerspruch diese Menschen leben. Einerseits halten sie sich für die Schlauen und die besten Anwälte. Und Anwälte sind ja Vertreter des Rechts, ne? Also sollten nicht gegen das Gesetz handeln. Das einerseits, aber also Stichwort Erpressung. Bei der einen Erpressung ging es um die Androhung körperlich. Also warum wurde gezahlt? Weil der Geschäftspartner gedacht hat, wenn du nicht zahlst, dann schlicke ich dir ein paar Jungs mit Baseballschlägern vorbei. Bei der zweiten Erpressung war es gar nicht so, dass da mit irgendwas Körperlichem oder irgendwelchen Schlägen gedroht wurde oder so, was ja schon absurd genug ist für diese Welt, für diese Anwaltswelt, ne? Marmor, Stahl und all das. Sondern da wurde einfach damit gedroht, die Geschäfte offen zu legen. Einerseits der Steuerverwaltung, andererseits den Medien. Mhm. Also wie kann das eine Drohung sein, dein Geschäft offen zu legen, wenn das Geschäft in Ordnung ist? Also da sieht man schon dieses Unrechtsbewusstsein. Ne?
Also daran hätte man schon erkennen müssen, dass sie wissen, dass sie da eigentlich was Illegales machen.
Also wenn du mir jetzt androhst, ich weiß nicht, ich erzähle, keine Ahnung, irgendeiner Behörde, was sie für Artikel schreiben. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen albern, aber dir kann ja niemand drohen mit was vollkommen in Ordnung ist.
Ja.
So sieht man dieses Unrechtsbewusstsein und das war die Welt, in der die dann lebten und der Frey selbst beschreibt das sogar, Cum-Ex, diese Welt, das ist eine Welt, in der jeder jeden bescheißt.
Berger und Frei machten sich dann sogar selbstständig, gründen ihre eigene Kanzlei im 32. Stock des Frankfurter Skyper Hochhauses, das du vorhin auch schon erwähnt hattest. Aber lange bleibt das ja nicht so, diese Glückseligkeit da oben quasi im Elfenbeinturm, oder Volker?
Ja, richtig. Also es gab 2010 mal wieder ein BMF-Schreiben. Also der Gesetzgeber und auch die Verwaltung, die haben ja immer wieder versucht, dieses vermeintliche Steuerschlupfloch zu schließen. Also wir wissen heute, es gab gar kein Steuerschlupfloch, aber die Praxis war halt eine andere. Und da gab es 2010 wieder mal ein BMF-Schreiben, wo man halt versucht hat, dem jetzt endgültig einen Riegel vorzuschieben. Und Frei hat dann darauf auch reagiert. Also er hat an mehrere Geschäftspartner Mails geschrieben, die relativ eindeutig waren. Zum Beispiel hat er geschrieben, Game Over oder
Big Problem.
Big Problem, genau. Also das waren so seine Worte. Und er dachte eigentlich, jetzt ist es aus und vorbei mit diesen Cum-Ex-Geschäften. Er hat sich ja dann aber überzeugen lassen, das noch eine Weile weiterzumachen. 2011 haben die nochmal wieder ein neueres Modell entwickelt, das mit diesem US-Pensionsfonds. Da haben die quasi eine Dividendensaison nochmal mitgemacht. Da ging es auch nochmal um richtig viel Geld. Allein mit diesen Sheridan-Fonds, da haben die versucht, Steuererstattung von 350 Millionen Euro geltend zu machen. Aber sie sind dann beim Bundeszentralamt für Steuern vor der Wand gelaufen.
Also da gab's, ja.
Da gab's halt eine Beamtin, die gesagt hat, stopp, wir können hier nicht mehr auszahlen. Ne? Da stinkt irgendwas gewaltig und das machen wir nicht mehr mit. Wir behalten das Geld.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ich finde das völlig faszinierend. Das muss man sich jetzt einmal ganz kurz vor Augen führen. Da gehen jahrelang diese ganzen, dieses Steuerschlupfloch quasi, das geht gut. Und dann ist da auf einmal eine kleine, sage ich jetzt mal, Steuersachbearbeiterin im Zentralamt für Steuern, die das dann auf einmal alles blockiert. Und ihretwegen kommt das dann quasi auf einmal alles raus, oder?
Ja, also sie hat auf jeden Fall einen wichtigen Anteil. Ja. Also es war jetzt nicht das einzige Finanzamt. Also in Wiesbaden gab es auch noch ein Finanzamt. Da ging es um diese Raphael Roth-Deals, also dieser reiche Investor, der auch mitgemacht hatte. Und der musste auch die Steuern wieder zurückzahlen. Bei ihm ging es, glaube ich, um 113 Millionen Euro. Und das hat er natürlich sich nicht gefallen lassen. Und er hat dann eine Reihe von Beteiligten verklagt. Unter anderem Berger, der ja sein Berater war. Und eben seinen Kompagnon, den Frei. Also da kamen jetzt auf einmal viele Probleme zusammen. Das Bundeszentralamt für Steuern hat nicht mehr ausgezahlt. Investoren klagen. Und 2011 bricht dieses Konstrukt langsam auseinander. Und dann stand da natürlich auch irgendwann die Steuerfahndung im Haus. Das war Ende 2012 dann. Dann hat sich der Berger abgesetzt in die Schweiz und unser Herr Frei stand da allein mit dieser Kanzlei und musste irgendwie versuchen, diesen Laden zusammenzuhalten. Und damals hat er auch gesagt, dass es das erste Mal so ein Stück weit den Respekt vor Berger verloren hat, der für ihn eigentlich immer Mentor, Vaterfigur, Vorbild war, weil er fühlte sich im Stich gelassen. Also Berger war weg und er saß jetzt alleine in Frankfurt und sollte die Suppe auslöffeln, auf gut Deutsch.
Ja, Berger hat sich in die Schweiz verflüchtet. Der hatte ja einen Wohnsitz in so einem Bergdorf und hat ja, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt auch immer noch lobbyiert für diese Cum-Ex-Geschäft und gesagt, nein, das ist alles legal, hat sich gewehrt und hat da dann ja sogar auch Fake-Gutachten in Auftrag gegeben, richtig?
Ja, Fake-Gutachten. Also im Grunde genommen ja. Also so beschreibt der Frei, also sein Bergers ehemaliger Protégé und Partner beschreibt das als Mietschreiberei. Wir haben ja auch mit dem Berger viel Kontakt gehabt. Ne? Ich habe den besucht in seinem Bergdorf und wir haben viel mit ihm telefoniert. Und da legt er dir halt ein Gutachten nach dem anderen hin und sagt, gucken Sie mal, hier Professor so und so sagt. Und der ehemalige Richter so und so sagt oder schreibt. Und dies und das. Und die können doch alle nicht irren. Das sind doch Koryphäen. So, diese Gutachten gab es tatsächlich. Interessanterweise gab es sie gar nicht, als die Geschäfte liefen. Was ja irgendwie logisch gewesen wäre, wenn es Gutachten zu Geschäften gibt, die laufen und nicht zu Geschäften, die vor 5 Jahren aus damaliger Sicht dann gelaufen waren und die Frage auftauchte, sind die jetzt in Ordnung oder nicht. Also was war geschehen? Der Berger ruft Leute an und sagt, passen Sie mal auf, ich gebe Ihnen eine Summe X. Oder noch besser, auch das gab es, dass es verdeckt gelaufen ist. Da ist der Berger ja ein Mittelsmann kontaktiert hat und der Mittelsmann hat den Professor oder den Richter angeschrieben oder angerufen und gesagt, also wenn Sie hier mir 25 Seiten schreiben könnten, könnten wir Ihnen 25.000 Euro geben. Teilweise war es sogar so erzählen jedenfalls, so hat mir mal ein Anwalt erzählt, dass sie ein Gutachten von Berger hatten und ein Gutachten von so einem renommierten Professor und die waren wortgleich. Also was war geschehen? Der Berger hat das Gutachten selbst geschrieben, hat es dem Mittelsmann gegeben. Mhm. Der Mittelsmann hat es dem Professor gegeben. Als Inspiration, beziehungsweise der hat Copy and Paste gemacht und seinen Namen drüber gesetzt. Und zack hatte der Berger ein Gutachten, auf das er sich beziehen konnte. Und ja, er frei auch.
Praktisch. Wie kam es dann zu der Wende? Warum hat sich dann Frei letztendlich doch entschieden, gegen Berger auszupacken und natürlich auch sich selbst zu belasten? Und wie kam es da jetzt zum Bruch zwischen den beiden?
Ja, das war ein langer Weg. Also wie ich schon eben beschrieben hat, fühlte sich der Frei im Stich gelassen. Und er hatte natürlich noch ein paar Jahre Kontakt und war eigentlich auch auf dem Trip, sich mit Händen und Füßen zu wehren, wie der Berger es vorgegeben hatte. Ne? Also Berger hat versucht, eine Phalanx zu bilden. Also so hat das Berger selbst beschrieben. Und er sagte, wir müssen uns mit aller Macht gegen die Staatsgewalt, gegen die Staatsanwaltschaft, gegen die Oberstaatsanwältin, das war in dem Fall Anne Brohrhilker, über die wir hier auch an der Stelle schon einige Male gesprochen haben, gegen die zur Wehr setzen. Die haben alle keine Ahnung, die blicken nicht durch, das wird alles in sich zusammenbrechen, die ganzen Ermittlungen. Das ist eine dumme Kuh, eine graue Maus, also die hat er richtig übel auch beschimpft und diffamiert. Das wissen wir aus Telefonüberwachungsprotokollen, die uns vorliegen. Und ja, der Frei hat am Anfang seinem ehemaligen Mentor geglaubt und sich in diese Phalanx eingereiht. Und dann hat er aber doch wahrscheinlich sehr viel darüber nachgedacht und mit Leuten gesprochen, ob das der richtige Weg ist. Und tatsächlich hat er dann den Verteidiger gewechselt, also er hat sich neue Verteidiger gewählt und Ende 2016 kam es dann zu einem Treffen mit Berger, ein paar anderen ehemaligen Kollegen dieser Kanzlei und Frey war auch dabei und er hat seine neue Verteidiger mitgebracht und dann gab es sozusagen diese Aussprache und letztendlich auch den Bruch. Also Berger hat dann versucht sozusagen alle nochmal einzuschwören auf diesen Kampf. Und der Verteidiger von Frey hat dann gesagt, wir machen es genau anders. Wir gehen jetzt zur Staatsanwaltschaft und packen aus.
Ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass die zwar Seite an Seite waren, aber sie waren halt zwei unterschiedliche Menschen, allein schon ihres Alters wegen. Also der Berger saß damit Ende 60 im Schweizer Bergdorf, hatte 50 Millionen zusammengeraubt, kann man aus heutiger Sicht ja fast sagen. Und hat sich sozusagen für den langen Kampf gesagt, naja, ich kann das hier 10 Jahre machen, mal sehen, ob mich der Staat dann überhaupt noch möchte als Angeklagten. 20 Jahre jünger war sein Junior und sein Protégé.
Der hatte noch junge Frei, Kinder.
Der hat die Kinder. Dessen Wohnung wurde halt durchsucht, wir wissen das nicht genau, aber er beschreibt, dass da wird nicht nur dein Aktenschrank durchwühlt und dein Computer mitgenommen, da wird auch dein Kleiderschrank durchwühlt. Und dann musst du das halt deiner Frau erklären, musst du das deiner Tochter, in seinem Fall eine kleine Tochter, sagt der Herr Hertha, erklären, die Nachbarn gucken, all das. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn du im Exil lebst und von da aus deine Beschimpfung nach Deutschland schicken kannst. Und so hat sich dieser Bruch dann entwickelt.
Er geht jetzt also zur Staatsanwaltschaft und packt aus, nach und nach, immer mehr. Und als er das erste Mal da zu seiner Vernehmung kommt, da hat er hinterher gesagt, ich wusste gar nicht, ob ich das Gebäude wieder verlassen durfte. Und 8 Quadratmeter groß war der Vernehmungsraum, sehr ja eindrucksvoll offenbar. Milchige, vergitterte Fenster, 3 Staatsanwälte dabei, 2 Kriminalhauptkommissare und eine Protokollführerin haben da auf ihn gewartet. Er hat seine 2 Anwälte mitgebracht. Ja, aber ihm war da schon relativ klar, dass er da unter 7 Jahren Haft wahrscheinlich nicht rausgehen wird. Das ist jetzt fast 8 Jahre her. Bis jetzt ist er auf freiem Fuß geblieben. Jetzt kommt eben die Anklage. Von diesen 50 Millionen, die er ja nach eigenen Angaben mit Cum-Ex-Geschäften verdient hat, wie viel hat er denn davon bis jetzt zurückgezahlt und wie viel bleibt ihm womöglich?
Ja, das ist ganz schwer zu prognostizieren. Also was wir sagen können, er hat zurückgezahlt einen Betrag von ungefähr 11 Millionen Euro. Die musste er zurückzahlen, um einem anderen Hauptverfahren fernbleiben zu können. Also der Kollege Hanno Berger, der ist ja bereits verurteilt 2-mal, einmal in Bonn und einmal in Wiesbaden. Und in Bonn hätte es dem frei passieren können, dass er sozusagen an dem Prozess beteiligt wird. Er hat vorab sich aber bereit erklärt, das Geld, was er verdient hat, in diesem Bonner Verfahren, in diesem ersten Bonner Berger Verfahren zurückzuzahlen. Und das waren eigentlich 13,5 Millionen Euro. Das hat er nicht ganz zurückgezahlt, aber so 11 Millionen Euro hat er zurückgezahlt, hat er erstmal auf dem Treuhandkonto hinterlegt. Und es fehlt natürlich noch eine Menge Geld. Also da gibt's eine wahnsinnige Kluft noch zwischen den 50 Millionen, die er selbst zugegeben hat, verdient mit den Cum-Ex-Geschäften und den 11 Millionen, die er jetzt gezahlt hat. Da fehlen immer noch knapp 40 Millionen. Wann er das zurückzahlen muss, ob er das in der Höhe zurückzahlen muss, das kann man im Moment noch nicht prognostizieren.
Wie könnte man das denn erklären, dass er das nicht zurückzahlen muss? Ich glaube, diese Frage stellen sich viele Hörerinnen und Hörer. Was passiert denn mit diesem ganzen Geld?
Also es ist nicht so.
Also
Ja, bitte.
Es ist ziemlich kompliziert, weil da halt so viele Parteien beteiligt waren. Banker, Broker, Anwälte, Investoren. Und jetzt stellt sich die Frage, wer zahlt den Schaden zurück? Teilweise ist es halt so gewesen, dass die Banken den Steuerschaden schon beglichen haben. Und jetzt gibt es unterschiedliche rechtliche Auffassungen, ob man halt andere auch noch heranziehen kann, wenn der Steuerschaden schon beglichen wurde von der Bank. Na, dann würde es ja im Ergebnis dazu führen, dass der Staat am Ende überkompensiert wird. Na, also wenn die Bank den Steuerschaden begleicht und zusätzlich der Broker und zusätzlich der Anwalt und zusätzlich der Leerverkäufer, dann hat man unterm Strich als Staat viel mehr eingenommen, als man ursprünglich geschädigt wurde. Und das sind halt komplizierte rechtliche Fragen, die von den Gerichten auch unterschiedlich beantwortet werden im Moment. Und deswegen kann man eigentlich noch nicht genau sagen, wer wie viel am Ende bezahlen muss.
Also der Frei hat selbst gesagt, er wird alles zurückzahlen. Also wenn du fragst, wie viel darf er behalten, er sagt, er wird alles zurückzahlen. Aber es gibt eine viel schlimmere Variante für ihn, nämlich, dass er das 2-fache oder 3-fache zurückzahlen müssen. Das hat er natürlich. Das ist deshalb, weil der Staat der Ansicht sein könnte, Herr Frei, Sie haben diesen Schaden zu verantworten, Sie zahlen das jetzt zurück.
Wie Schadensersatz quasi.
Genau. Und dann kommt aber die Bank und sagt, Herr Frei, Sie haben uns hier beraten und wir haben jetzt einen Schaden. Zahlen Sie uns mal, das müssen dann vielleicht nicht in die volle Summe sein, aber ein Teil der Summe. Und dann kann auch noch der Investor kommen, der da rein investiert hat und sagt, ich habe hier einen Schaden, Herr Frei, Sie haben mich beraten, bitte zahlen Sie das mal. Und so wird dann aus plus 50 Millionen vielleicht minus 70 oder minus 120 Millionen, das ist alles noch gar nicht ausdekliniert. Das hat es auch noch gar nicht gegeben, deshalb ist es da schwer, eine Prognose abzugeben.
Also wir wissen definitiv, dass der Frei zivilrechtlich von 2 Banken verklagt wird, und zwar von der Warburg Bank am Landgericht Hamburg und von der Cassis Bank am Landgericht München. Und allein bei der Cassis Bank geht es um 314 Millionen Euro. Wow. Also der ist der Frei nicht alleine verklagt, sondern es gibt viele andere Parteien. Es sind, glaube ich, über 20 Parteien, die da verklagt werden. Aber alle werden sozusagen gesamtschuldnerisch auf diese 314 Millionen Euro verklagt, die die Cassis-Bank schon zurückzahlen musste. Und die sagen natürlich, wir wollen nicht alleine die Suppe auslöffeln, sondern viele andere haben auch partizipiert. Und warum sollen wir alleine zahlen? Und deswegen könnte es im schlechtesten Fall für den Freihalt so laufen, dass er von der Justiz zur Kasse gebeten wird und eben noch von den Banken zur Kasse gebeten wird.
Wahnsinn.
Unterm Strich halt alles sehr kompliziert und es geht um wahnsinnig viel Geld.
Und dann droht ihm natürlich auch noch Gefängnis. Was ist da so eine prognostiziertes Strafmaß, das ihm da drohen könnte?
Also er selbst hat ja davon gesprochen, dass er 7 Jahre schon für realistisch hält. Ob das heute noch realistisch ist, auch das ist Kaffeesatzleserei. Aber wir haben einige Urteile schon und der Berger, der hat 8 Jahre Freiheitsstrafe bekommen in Bonn und 8 Jahre und 3 Monate in Wiesbaden. Das muss noch zusammengerechnet werden. Also unterm Strich wird er auf jeden Fall mehr als 10 Jahre bekommen. Dann gibt's den ehemaligen Generalbevollmächtigten der Warburg Bank, der hat 5,5 Jahre Haft bekommen. Und dann gibt's noch Leute von der Maple Bank, die haben auch knapp 5 Jahre bekommen. Dann gibt's welche, die haben 4 Jahre, es gibt welche, die haben 3 Jahre. Es gibt auch der allererste Prozess, der war gegen 2 Kronzeugen, die sich auch bereit erklärt haben, zur Aufklärung beizutragen und sehr viel auch zur Aufklärung beigetragen haben. Die sind mit Bewährungsstrafen davon gekommen. Also das Spektrum ist sehr groß, ne? Das ist 2 Jahre auf Bewährung bis hin zu 8 Jahren und 3 Monaten. Das ist das, was bis jetzt an Strafen aufgerufen wurde.
Es bleibt also spannend. Was hat er denn jetzt zuletzt gemacht in dieser Zeit, wo er auch noch auf freien Fuß war und noch nicht die Anklage erhoben? Weil er hat ja eine sehr interessante Verwandlung vollführt, sage ich mal.
Denke. Ja, also aus der Not heraus, nachdem er erstmal den Untergang da verwaltet hat, nach 2012, ist er dann gewechselt zu der anderen Kanzlei, musste dann da aber auch gehen, weil er einfach als Anwalt nicht mehr haltbar war, weil auch die Kanzlei wurde dann durchsucht. Dann hat er sich selbstständig gemacht. Das war 2016 so ungefähr. Er selbst sagt, dass er praktisch hauptberuflich sich verteidigt. Also hat ja, ich glaube, mehr als 1000 Stunden ausgesagt. Er ist von Gerichtssaal zu Gerichtssaal getingelt und hat da geholfen bei der Aufklärung. Aber er hat auch seine neue Kanzlei oder seine neue Unternehmensberatung, die es jetzt ist, aufgebaut. Die hat inzwischen 11 Anwälte, die da tätig sind. Also sie bereiten im Investmentrecht und Finanzmarktrecht und verschiedenen anderen Recht. Dazu hat er auch noch eine, wie er das nennt, eine Lebensberatungsgesellschaft eröffnet. Da wird es dann ein bisschen skurril jetzt für meinen Empfinden jedenfalls. Die berät nämlich in Sachen
Ethik, Rechte, Natur und Achtsamkeit.
Ja, das hätte man jetzt nicht erwartet von jemandem, der jahrelang in die Steuerkasse gegriffen hat. Also er gibt sich, aber vielleicht passt das dann auch zu dieser, ich sag jetzt mal, Geschichte, die er da erzählt vom jungen Mann, der verführt wird vom Geld und dann dem verfällt, dann diese Krise durchlebt. Und er zitiert auch auf seiner Webseite verschiedene Philosophen und Schriftsteller, die sich mit Krisen beschäftigen und sagt, man muss die Krise als Chance begreifen. So wie er das getan hat und er möchte jetzt sogar selbst, ne, so wie Mentor, Herr Hanno Berger Mentor für ihn war, möchte er auch Mentor sein, nur natürlich im viel positiveren Sinne. Und wenn er sich eins wünschen kann, dann wünscht er sich einmal so zu sein wie Mahatma Gandhi.
Warum das?
Ja, das wird nicht so ganz klar. Also das sei halt, er hätte viele Helden, sagt er, und diese Gewaltlosigkeit und ich meine, Mahatma Gandhi ist natürlich für viele Menschen ein
Idol.
Ein Idol, genau. Das ist jetzt sein Vorbild und seine Spezialität, sagt er jetzt, aufgrund seiner eigenen langjährigen, schweren und schwierigen Erfahrung sei das Krisenmanagement.
Ja, ich würde sagen, im Geschichtenerzählen ist dieser Mann sehr gut. Da helfen mit Sicherheit auch die PR-Anwälte und Berater. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die Geschichte ganz gut zusammengefasst, oder? Was meint ihr?
Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, das ist eine sehr spannende Figur und ich freue mich schon so ein bisschen auf die Hauptverhandlung, also wenn sie dann kommt, aber das ist absehbar und ich denke, wir werden Herrn Frey im Herbst dieses Jahres dann auch vor Gericht live erleben können.
Und du wirst ja dabei sein dann für uns, fürs Handelsblatt, Volker.
Ja, ich denke, wir werden versuchen, den einen oder anderen Termin abzudecken. Das wird bestimmt sehr interessant.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können gespannt bleiben. Wir bleiben für Sie dran. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank euch beides. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch heute in dieser Folge.
Ja, danke dir.
Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.
So, ich hoffe, die zweite Folge mit mir hat Ihnen gefallen. Feedback an uns gern per Mail an crime@handelsblatt.com oder natürlich auch gerne persönlich an mich. Da finden Sie mich über LinkedIn oder Instagram unter meinem Namen Solveig Gode. Und das gilt natürlich auch, wenn Sie Wünsche, Kenntnisse oder Hinweise zu weiteren Wirtschaftsverbrechen haben, die wir uns mal angucken sollten. Und falls Ihnen unsere investigativen Recherchen gefallen und Sie mehr davon lesen wollen, dann gucken Sie doch mal, ob unser Handelsblatt-Probe-Abo etwas für Sie ist. Da können Sie das Abo 4 Wochen lang für 1 Euro testen unter handelsblatt.com/mehrjournalismus. Ich packe Ihnen den Link aber auch nochmal in die Shownotes. Und wenn Sie jetzt immer noch nicht genug von uns haben, dann hören Sie doch einfach gleich weiter. Da kommt nämlich im Feed gleich unsere kleine Sonderfolge Meet the Team, wo Sie mehr über unseren Investigativchef Sönke Iversen erfahren und Ina Karabas, meine Co-Moderatorin, ihn ein bisschen aushorcht. Ja, und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zur nächsten Folge Handelsblatt Crime. Wir hören uns.